Ihr Lieben, schlagt doch mit mir auf den Epheserbrief. Epheser Kapitel 5, die Verse 18 bis 21. Epheser 5, 18 bis 21. Der Apostel Paulus schreibt: Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Amen. Paulus stellt hier eine interessante Alternative auf: Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Er sagt, Gott sagt, ich will, dass ihr voll seid, aber dass ihr voll seid mit dem Richtigen. Ich werde jetzt nicht beide Seiten dieser Alternative ausführlich betrachten, sondern mich auf die zweite Seite konzentrieren. Gott, der Heilige Geist, will uns erfüllen. Und bevor ich bei diesem Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist einsteige, will ich zwei Dinge noch voranschicken, die mir wichtig geworden sind jetzt in der Anbetungszeit. Das Erste, der Heilige Geist ist nicht etwas, sondern jemand. Und das kam in dem Gebet gerade eben auch schon sehr stark zum Ausdruck. Der Heilige Geist ist nicht etwas, sondern jemand. Wenn wir von Erfüllung mit dem Heiligen Geist sprechen, wenn wir von der Kraft des Geistes sprechen, dann können wir manchmal auf die Idee kommen, dass es da um irgendeine Power geht, eben die irgendwo fließt. Und es gibt auch diese Sprache, die manchmal dann auch sehr stark gepflegt wird. Und dann können wir vergessen, es geht um eine Person. Und ich habe vorhin die Geschichte, den Pfingstbericht aus Apostelgeschichte 2 gelesen. Und ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist beim Lesen. Manchen Übersetzungen befürchte ich auch, dass das dann irgendwie geglättet ist. Es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Da ist irgendwie, entweder ist da ein grammatikalischer Fehler im Originaltext an dieser Stelle, weil da ist von Feuerzungen im Plural die Rede und plötzlich heißt es, er setzte sich, oder das ist Absicht. Und hier ist davon die Rede, der Heilige Geist ist eine Person. Und Jesus hat gesagt, ist es gut für euch, wenn ich weggehe, wenn ich die Erde verlasse? Da haben wir Himmelfahrt gefeiert, daran gedacht. Denn dann kann der Heilige Geist kommen und er wird euch lehren, er wird euch leiten, er wird euer Tröster sein, er wird euer Beistand sein. Das ist nicht einfach irgendeine Energie, die fließt, sondern er kommt als Person. Und als Person, und das ist dann das Geheimnis, was schwer zu fassen ist, zieht er ein in uns. Als Person nimmt er Wohnung in uns. Das heißt dann, dass Christus durch den Glauben im Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt. Christus selbst da ist, dass er, so können wir dann auch sagen, er ist mitten unter uns. Kann man immer fragen, ja, wo ist er denn jetzt genau? Hier genau in der Mitte? Oder durch den Heiligen Geist ist er präsent, aber der Heilige Geist ist Person. Ja, man kann den Heiligen Geist betrüben, sagt Gottes Wort, das soll man nicht tun, aber es ist möglich. Also er hat Emotionen. Er will etwas, der Heilige Geist sagt, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Dienst, den ich für sie vorbereitet habe. Also er ist aktiv. Er ist nicht einfach irgendetwas, was fließt und über uns kommt. Das ist das Erste, was mir wichtig ist. Und das Zweite, der Heilige Geist ist der Geist, den Christus sendet. Das habe ich eben schon gesagt, wenn Jesus sagt, ich gehe weg und dann sende ich diesen Beistand zu euch. Das heißt, nochmal, es geht nicht um irgendetwas, um irgendeine Power, um irgendeine spirituelle Kraft, die doch so viele Menschen suchen und dann spirituelle Erlebnisse machen, sondern es geht darum, dass wir verbunden sind mit Christus, dem, der gekreuzigt ist, der auferstanden ist, der aufgefahren ist zum Himmel. Es geht um den Geist Christi, um den Geist, der Christus sendet. Und wenn wir uns mit dem Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist beschäftigen, wenn Paulus hier sagt, lasst euch mit dem Geist erfüllen, dann ist die Voraussetzung, dass ich zu Christus gehöre. Das ist die Voraussetzung, dass ich ihm alles hingebe, dass ich sage, Jesus, dir gehört mein Leben. Und Wir sagen das, wir haben dieses Seminar Leben in der Kraft des Geistes, was wir kürzlich hier auch hatten. Da sagen wir am Anfang, wenn etwas gefüllt werden soll, dann muss es vorher leer sein. Und manchmal ist ganz viel Zeug in uns drin an Sorgen oder an Nöten oder an Schuld oder an ganz anderen Glaubensvorstellungen, die mit Jesus nichts zu tun haben. Und die möchte Jesus erstmal rausschaffen. Und das ist auch schon was der Heilige Geist tut. Und dann kann er uns wirklich erfüllen. Also möchte ich einladen, wenn du nicht ganz, ja, wenn du das mit Jesus irgendwie gut findest und so, aber vieles andere auch gut findest, ich möchte dich einladen, dass du wirklich ganz klar Ja sagst zu Jesus. Sagst, du sollst der König sein, denn anders kannst du ihn nicht haben. Jesus lässt sich nicht gebrauchen als ein netter Ratgeber, der ab und zu mal auftaucht und dann wieder in der Versenkung verschwindet, sondern er will Herr sein in unserem Leben. Und dann kommt er auch mit seiner Fülle, dann kommt er auch mit der Fülle seines Geistes. Und dann sagt Paulus zur Gemeinde in Ephesus, lasst euch mit dem Geist erfüllen. Und dazu ist dann zuerst zu sagen, das ist nötig. Die Erfüllung mit dem Geist ist nötig. Wenn Paulus hier diese Anweisung gibt, sehr klar, nicht als einen Vorschlag für irgendwie lange Wintertage oder so, was man auch noch tun könnte, sondern als ein klarer Befehl, dann sagt er damit schon, es ist nötig. Und vor Pfingsten hatten die Jünger klare Anweisungen gekriegt, am Himmelfahrtstag, als Jesus aufgefahren ist, in die Gegenwart des Vaters zurückgekehrt ist, hat er gesagt, sie sollen in der Stadt bleiben, in Jerusalem, und auf die Verheißung des Vaters warten. Oder warten, bis sie angetan werden mit Kraft aus der Höhe, heißt es da. Und dann erst sollen sie den Auftrag ausführen, den Jesus ihnen gegeben hatte. Mit anderen Worten, sie hatten eine Ausbildung genossen, 3 Jahre lang beim besten Lehrer der Welt. Sie haben direkt miterlebt, wie Jesus gelehrt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Zeichen und Wunder getan hat, Dämonen ausgetrieben, Tote auferweckt hat. Sie selbst hatten schon unter seiner Anleitung Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, das Evangelium verkündet. Aber Jesus sagt, das reicht noch nicht. Jesus sagt, ihr seid noch nicht voll qualifiziert. Er sagt, das, was ihr habt an Möglichkeiten, an technischen Hilfsmitteln, an finanziellen Mitteln, wir klagen ja auf hohem Niveau, dass wir kein Geld haben als Gemeinde, aber wir haben eine Menge und sind reich beschenkt. Die Materialien, die Ausbildung, die wir haben, die Seminare, wo wir hingehen können, die Fachkompetenz. Jesus sagt, das reicht noch nicht. Ich habe ein wunderbares Theologiestudium genossen, das ich jederzeit, ich bin froh, dass ich es durch habe, aber ich würde es auch nochmal machen, wenn ich nochmal an dem Punkt wäre. Und habe mehr gute Bücher im Regal, als ich wahrscheinlich jemals lesen kann. Da kommen ja immer noch welche dazu. Jesus sagt, das reicht noch nicht. Oder du hast begriffen, dass Menschen verloren sind ohne Christus. Du bist voll von Leidenschaft, diese Menschen zu gewinnen. Du siehst, wie die Gesellschaft ohne das Evangelium den Bach runtergeht. Und doch sagt Jesus auch dir, das reicht noch nicht. Ohne die Fülle des Heiligen Geistes bist du nicht voll qualifiziert. Ohne die Fülle des Heiligen Geistes kann Gemeinde nicht funktionieren. Dann kann man sagen, gut, es gibt vielleicht eine Reihe von Gemeinden, die jahrzehntelang oder mitunter sogar jahrhundertelang erkennbar ohne den Heiligen Geist funktionieren. Aber dann ist natürlich die Frage, was funktioniert da? Oder so, es ist die Frage, die man sich manchmal stellen soll. Was würde sich an unserem Gemeindeleben ändern, wenn der Heilige Geist sich zurückziehen würde? Und wenn die Antwort ist nichts, dann hat man ein Problem. Ich habe eine Sache, die ich gelernt habe in meinem Dienst als Pastor, die wusste ich vorher im Prinzip auch schon, aber die wird mir jeden Tag deutlicher bewusst, ist, wie wenig wir können, wie wenig ich kann. Ja, ich kann reden, das konnte ich schon immer, also seit ich irgendwie 1 war oder so. Ich kann irgendwas schreiben, ich kann organisieren, ich kann für Menschen vielleicht ein bisschen versuchen, da zu sein. Aber alles, was wirklich zählt im Reich Gottes, das kann ich nicht. Ich kann keinen bekehren, ich kann niemanden zu irgendeiner Hingabe zu irgendwas führen, ich kann keinen Glauben wecken, ja, ich kann vielleicht Menschen manipulieren, wenn ich es drauf anlege, aber das wird dann eben auch nicht sehr lange halten. und wird letztlich mehr schaden, als es nutzt. Ich kann keine Seele und keinen Körper heilen. Ich kann aus mir heraus noch nicht mal glauben. Ich kann noch nicht mal beten. Ich kann reden, klar, aber kann da auch ein Gebet, manchmal sagt man, jemand, ich möchte ein Gebet sprechen, so, das kann ich, aber ich kann nicht beten im Glauben. Ich kann auch nicht predigen. Ich kann hier eine halbe Stunde reden oder auch gerne länger. Aber ich kann nicht Gottes Wort in eure Herzen sprechen. Und ja, also dabei will Gott, dass wir vollen Einsatz bringen mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, mit den Möglichkeiten, die er uns gegeben hat. Aber dann sind wir zu 100% auf sein Handeln angewiesen. Und ich bin dann 100% zuversichtlich, dass er handelt, weil er ein lebendiger Gott ist, der heute handeln will. Amen. Also, wenn hier irgendwas passieren soll mit Ewigkeitswert, dann muss Gott selbst kommen, da muss Gott selbst durch seinen Heiligen Geist wirken. Und das ist so eine Wahrheit, wo wir manchmal schnell ein Häkchen dran machen und sagen, ja, ja, ist ja klar und jetzt lass uns an die Arbeit gehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das wirklich in der Tiefe begreifen. Das ist ja auch eine Demütigung. Wenn Gott dir sagt, also du kannst eigentlich gar nichts. Und genau an den Punkt müssen wir kommen. Und wenn du an den Punkt kommst und sagst, Herr, ich habe es versucht, es geht nicht, dann sagt er herzlichen Glückwunsch. Ich wusste das schon lange. Schön, dass du es jetzt auch eingesehen hast. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nötig und die Jünger waren nicht qualifiziert ohne den Geist Gottes. Jetzt könnte man sagen, dann kam doch Pfingsten. Habe ich ja vorhin vorgelesen. Dann kam der Heilige Geist. Und seitdem ist er doch in seiner Gemeinde. Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage und er ist gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Ja, mit Pfingsten ist ein neues Zeitalter angebrochen. Und es ist wirklich was Neues. Das ist das Entscheidende, was neu ist im Vergleich zu dem, was vorher war in Israel, dieser sogenannte alte Bund, wo Gott eben eine Beziehung hatte zum Volk, so als Ganzem und dann zu Einzelpersonen. Und dann wurden Einzelne bevollmächtigt mit dem Geist Gottes für einen bestimmten Dienst. Und wenn sie diesen Dienst ja nicht richtig ausgefüllt haben, wie Saul, dann wurde dieser Geist auch schon mal zurückgenommen oder gegen was Übles ausgetauscht in dem Fall. Und deshalb betet David dann, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich will nicht, dass es mir so geht wie dem Saul. Aber jetzt an Pfingsten hat Gott seinen Geist ausgegossen auf die ganze Gemeinde. Und die Gemeinde hat den Heiligen Geist. So, man kann das historisch ziemlich genau datieren. Das war ja das altisraelitische Erntefest Pfingsten. Da wissen wir, wann das war. Und jetzt kann man natürlich sagen, müssen wir denn jetzt noch warten? Das ist doch geschehen. Und da ist was richtig dran. Denn Pfingsten ist in einer Weise was Einmaliges. Diese Verheißung an den Propheten Joel, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das hat Gott getan an diesem Tag, vor fast 2000 Jahren. Aber Pfingsten ist doch ganz anders, auch als die anderen Feste, die wir feiern. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, dass Christus in die Welt gekommen ist, ein für alle Mal. Also nicht alle Jahre wieder, ja, sondern einmal ist er gekommen ins Fleisch. Und wenn wir Karfreitag daran denken, dass Jesus gestorben ist, dann feiern wir dieses Opfer, was er ein für alle Mal gebracht hat. Das muss nicht immer wieder wiederholt werden. Und auch an Ostern ist er einmal auferstanden. Der Erstling, er ist der Erste, der auferstanden ist. Wir werden folgen. Und an Pfingsten ist der Heilige Geist nicht ein für alle Mal ausgegossen worden, sondern das erste Mal. Und wenn du Christ bist, wenn du zu Christus gehörst, dann darfst du wissen, dass du den Heiligen Geist empfangen hast, als du gläubig geworden bist. Aber das ist noch nicht alles. Ja, wenn du neues Leben hast, dann ist das Leben durch den Heiligen Geist. Anders ist es nicht zu haben. Und im Epheserbrief sagt Paulus im ersten Kapitel, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Da hat Gott seinen Besitzstempel auf dich gedrückt. Da hat er gesagt, der oder die gehört zu mir in Ewigkeit. Und er hat die Anzahlung gegeben auf die Herrlichkeit, eine Garantie für die Ewigkeit. Das ist das Kennzeichen der Kinder Gottes, dass sie den Geist haben. Deshalb ist die Frage nie an einen Christen, hast du denn den Heiligen Geist? Das ist gleichbedeutend mit der Frage, bist du Christ? Ein Christ ohne Heiligen Geist ist kein Christ. Und jeder, der mit Jesus als seinem Herrn lebt, der hat den Heiligen Geist empfangen. Aber der gleiche Paulus sagt im gleichen Epheserbrief, lasst euch vom Geist erfüllen. Er sagt, ist er ein bisschen vergesslich geworden oder waren das eigentlich zwei verschiedene Briefe, die einer zusammengeklebt hat? Oder gibt es ja die tollsten Theorien dann? Oder was meint er da? Oder sagt er, okay, irgendwie bei drei von euch ist noch was schiefgegangen, die müssen jetzt auch noch den Heiligen Geist kriegen, dann sind die auch sozusagen abgehakt. Nein, er sagt, wenn er sagt, lasst euch erfüllen mit dem Geist, dann meint er auch, lasst euch immer wieder erfüllen. Das ist sprachlich hier deutlich an der Stelle, dass es nicht noch um ein einmaliges Ding geht, das fehlt noch hier fünf Leuten, sondern immer wieder kommt zu ihm, lasst euch erfüllen. Ihr müsst immer wieder erfüllt werden. Ich kann mich nicht darauf ausruhen, dass ich mich vor 20 Jahren irgendwann bekehrt habe oder dass ich vor 10 Jahren eine sogenannte Geistestaufe empfangen habe und jetzt ist gut. Ja, ich habe das schriftlich sozusagen, lass mich doch in Ruhe. Die Bibel sagt, lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Ihr habt es nötig. Ja, Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nötig. Das ist der wichtigste und längste Punkt. Und dann ein zweites, die erste Gemeinde, wenn wir uns die anschauen. Die erste Gemeinde war eine geisterfüllte Gemeinde. Und ich bin überzeugt, dass das, was wir lesen von der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte und in den Briefen, nicht nur irgendwie eine nostalgische Erinnerung ist. So schön war das damals. Und so die Erinnerung wird immer schöner, je länger es her ist. Ne? Also die Vergangenheit wird immer schöner mit der Zeit. Sondern dass das eine Herausforderung ist für uns. Dass das der Maßstab ist, an dem wir uns an Gemeinde zu messen haben. Nicht, dass wir das genau nachbauen in allen Strukturen, dass es alles genauso aussehen muss wie vor 2000 Jahren, aber diese geistliche Dynamik, die da ist, die will Gott auch heute in seiner Gemeinde schenken. Und diese erste Gemeinde hatte es nötig, immer wieder erfüllt zu werden. Wir haben in Apostelgeschichte 2 gelesen von dieser Versammlung, die beisammen war und betete. Und dann heißt es, sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu reden in anderen Sprachen. Und dann sagt Petrus in seiner Predigt, das ist es, was Gott durch den Joel verheißen hat, diese endzeitliche Geistausgießung. Und das Ergebnis dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, über 3000 Menschen kommen auf der Stelle zum Glauben an Christus, werden getauft, das wird eine große Aktion. Und dann lesen wir aber weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Petrus wird verhört und dann heißt es, voll des Heiligen Geistes antwortet er ihnen. Er wird neu erfüllt für diese Herausforderung, in der er ist im Gefängnis. Und dann betet die Gemeinde für ihre Gefangenen. Und dann heißt es, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Und in Kapitel 6 wird der Fürsorgedienst für die Armen in der Gemeinde neu geordnet. Und da werden Männer in den Sozialdienst gestellt. Und als Qualifikation wird genannt, das sollen Leute sein, die voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Das brauchen sie für diesen praktischen Dienst. Und damit ist auch gesagt, es gab offensichtlich Leute in der Gemeinde, die nicht voll Heiligen Geistes waren. Die hatten den Heiligen Geist empfangen, aber sie waren nicht so gefüllt mit dem Heiligen Geist, wie diese, die dann ausgewählt wurden. Sonst wäre das ja eigentlich sinnlos, das als eine Qualifikation zu nennen. Also, die erste Gemeinde hat immer wieder neu die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erwartet, erstrebt, erbeten und erlebt. Und ich bin überzeugt, das ist das, was Gott heute tun möchte. Und diese Fülle des Geistes, die zeigt sich dann, die manifestiert sich. Das ist das dritte Stichwort, erlebt. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, von der Erfüllung mit dem Geist, dann geht es nicht in erster Linie um ein bestimmtes Erlebnis, um eine besondere Erfahrung, um irgendeinen geistlichen Kick oder was auch immer. Es geht in erster Linie darum, dass der lebendige Gott Raum findet in meinem Leben. Dass er in mir, dass er durch mich wirken kann. Das will er tun. Und was du dann dabei fühlst, wie es dir dabei geht, das ist eigentlich sekundär. Ja, also wir suchen nicht irgendein Erlebnis. Da sind wir, das ist sehr populär, weil unsere Gesellschaft so gestrickt ist. Leute viel Geld bezahlen, um irgendwelche Erlebnisse zu haben. Aber es geht um was viel Tieferes. Aber die Christen in der Bibel, die wussten, wenn sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Das war nicht etwas, was ihnen einer an der Bibel erklärt hat. Ja, du hast übrigens auch den Heiligen Geist. Sondern der Petrus zum Beispiel, der muss sich in Apostelgeschichte 11 rechtfertigen, dass er Heiden getauft hat, die also keine Juden waren vorher. Und dann sagt er, ja, aber sie sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Ich habe das gesehen. Ich habe das miterlebt. Das war deutlich erkennbar. Oder in dem Fall war das, indem sie dann in Sprachen gebetet haben und geweissagt haben. Oder im Galaterbrief, da sagt Paulus zu den Galatern, habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Und der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten, Krafttaten, Dynamis unter euch, tut er das durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Also die Erfüllung, mir geht es jetzt nicht um diese Gesetz- und Glauben-Diskussion im Galaterbrief, aber Paulus benutzt hier diese Erfahrung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist als ein Argument und sagt, das ist nicht eine theologische Information, die euch irgendjemand gegeben hat, dass ihr wohl irgendwie diesen Heiligen Geist haben sollt, sondern ihr erinnert euch doch, wie das war, als ihr den empfangen habt. Das heißt, wir können dankbar ab Epheser 1 lesen, ihr seid versiegelt worden mit dem Geist, als ihr gläubig wurdet. Sagen, danke Herr, dass du mich versiegelt hast. Das gilt. Völlig unabhängig davon, was ich da gespürt habe, als ich Christ wurde. Das war in so einem Grundkurs des Glaubens und das war irgendwie für mich einfach alles klar dann. Wusste ja, das ist richtig, das ist die Wahrheit und ich muss jetzt reagieren. Bin am letzten Tag dann da nach vorne gegangen, habe für mich beten lassen, habe im Gebet bewusst gesagt, Jesus, du sollst mein Herr sein, ich gebe dir mein Leben mit allen Konsequenzen. Habe ich noch nicht geahnt, was für Konsequenzen das dann alles sein werden damals. Ganz gut so. Aber ich habe dabei nichts weiter Großes erlebt, was ich jetzt irgendwie hier ausmalen könnte. Aber da bin ich versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Aber trotzdem, er will mehr schenken. Gott hat mehr. Und er freut sich, wenn wir uns im Gebet danach ausstrecken, dass wir neu erfüllt werden. Und das kann manchmal so ganz schleichend sein, hier und da füllt dich der Geist immer wieder neu. Es gab einen Evangelisten, Moody, der gesagt hat, wir sind lecke Gefäße. Also wir müssen immer wieder neu gefüllt werden, weil wir irgendwie auch trocken laufen können. Und vielleicht hast du das schon erlebt, dass du gemerkt hast, Mensch, ich hatte da so eine geistlich gesalbte Zeit und ich bin vorangegangen im Glauben und jetzt bin ich irgendwo trocken gelaufen. Und das ist wie wenn die Maschine eben kein Öl oder kein Benzin mehr hat, dann fängt es an zu knirschen und zu rauchen und zu qualmen und es geht nicht mehr voran. Und dann ist es gut, dass wenn du dich neu erfüllen lässt. Und manche erleben das als eine besondere Durchbruchserfahrung. Manche reden dann von einer Geistestaufe. Das kann ein bisschen problematisch sein vom Sprachgebrauch. Und man darf vor allem keine Regel draus machen, wie das genau stattzufinden hat, welche Gaben dann Gott dabei schenkt oder so. Da wird es dann schwierig. Manche erleben das, dass wenn sie das erste Mal so spürbar den Heiligen Geist empfangen, dass sie dann das Sprachengebet gleich mitkriegen. Manche kriegen was anderes. Ich fand das faszinierend, was der Olaf Neumann, von dem schon mal die Rede war, erzählt hat, als er den Heiligen Geist so als lebendige Realität kennengelernt hat. Da war er schon lange im Dienst für Gott und hat auch sicher hat evangelisiert, da war der Heilige Geist dabei. Aber da hat er das erste Mal so ganz bewusst das erfahren mit seiner Frau gemeinsam. Und bei ihm war das verbunden mit Sprachengebet, mit diesen sogenannten übernatürlichen Geistesgaben. Bei ihr war das verbunden mit einer ganz neuen Hinwendung zum Wort Gottes. Und die fing an, wie verrückt in der Bibel zu lesen, wie sie es vorher nicht getan hat. Und sie ist also irgendwo in so eine wandelnde Konkordanz voller Leben, voller Begeisterung für Gottes Wort geworden, in der Kraft des Heiligen Geistes. Also finde ich faszinierend, wie der Geist ganz unterschiedlich wirkt, gleichzeitig bei einem Ehepaar. Ich habe so einen Durchbruch erlebt, kurz bevor ich ins Theologiestudium ging. Da war ich auf so einem Jugendcamp und da ging es etwas wild zur Sache und ich fand vieles da auch sehr seltsam und vieles kritisch gesehen, aber habe auch erlebt, wie der Geist mich berührt hat. Es hat mich ja wirklich auch zu Boden geworfen, wie Gott mich berührt hat. Und das war auch eine körperliche Erfahrung. Aber interessant war, Gott hat in der Zeit mich berührt, hat mir eine neue Hingabe ab verlangt sozusagen oder mich dahin geführt. Hat für mich klar gemacht, es geht in Dienst für Gott. Und ich habe dann irgendwann später, hat Gott mir auch das Sprachengebet geschenkt. Das war nicht in dem Zusammenhang. Aber das kann ganz unterschiedlich sein, will ich nur sagen. Aber Gott will dich beschenken. Das steht im Zentrum. Erfüllung mit dem Heiligen Geist führt dazu, dass Gott anders wirken kann, auch durch dich. In der Apostelgeschichte heißt es, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie redeten das Wort mit Freimut. Also eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass es dir nicht mehr so wichtig ist, was andere Leute denken. Ich will noch nicht sagen, dass es dir gleich egal ist. Ja, das ist ja, da nimmt Gott uns auch auf den Weg. Aber dass du frei davon redest, was du glaubst, wo du vielleicht vorher eher die Klappe gehalten hättest. Oh, wenn die dann irgendwas Komisches über mich denken. Tun sie wahrscheinlich sowieso, aber ja, da ist von Zeichen und Wundern die Rede. Da strecken wir uns danach aus, dass Gott mehr davon tut. Dass Menschen zum Glauben kommen. Paulus sagt, nennt andere Seiten im Epheserbrief, in unserem Text. Epheser 5. Lasst euch erfüllen. Und dann heißt es, ermuntert einander, eigentlich kann man sagen, indem ihr einander ermuntert oder wobei ihr einander ermuntert, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, also Heiliger Geist und Anbetung, hängt eng zusammen. Was sind das hier für verschiedene Lieder? Wahrscheinlich sind Psalmen einfach Psalmen, also Altes Testament, Gottes Wort zu beten, das ist ein Segen, darin wirklich auch zu leben, was Gott da geschenkt hat an Gebeten. Und zwar nicht nur die rauszusuchen, die gerade meiner Gemütslage entsprechen, sondern auch die anderen zu beten und sagen, das ist ein Reichtum, den Gott da schenkt. Lobgesänge, das sind wahrscheinlich neue geistliche Lieder sozusagen, und Kirchenlieder, Lobpreislieder, egal, die Gott anbeten. Und geistliche Lieder ist gemeint, Odei, Pneumatiker, pneumatische Gesänge, da ist wahrscheinlich Sprachengesang gemeint, was wir vorhin hier auch hatten, dass wir diese Gabe des Sprachengebets im Gesang einsetzen. Und indem ihr dem Herrn singt und spielt in eurem Herzen. Das ist eine gute Art, zu Gott zu kommen, auch neu um Erfüllung zu bitten, aber es ist auch eine Auswirkung. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann wirst du ihn anbeten. Vielleicht fandst du vorher Lobpreis langweilig und denkst, naja, irgendwie Vorspann, so wie im Kino die Werbung am Anfang. Und du merkst dann, irgendwann ist es lebendig, weil es nicht dann darum geht, wie die Band drauf ist oder was das für Lieder sind, sondern dass du in der Anbetung Gott begegnest und ihn ehrst. Indem ihr Dank sagt, sagt Paulus weiter, dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dass du in jeder, nicht vielleicht für jede Grippe einzeln Danke sagst, aber dass du in jeder Situation erkennst, dass du Grund hast, Gott zu danken. Das ist eine gute Haltung. Dann auch empfangend vor Gott zu kommen. Und lasst euch vom Geist erfüllen, Vers 21, da ist zwar eine Zwischenüberschrift dazwischen in den meisten Bibeln, aber eigentlich geht der Satz da weiter, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Also auch die Beziehungen untereinander spielen da eine Rolle. Und wenn ihr den ersten Korintherbrief lest, da ist ein Beispiel von einer Gemeinde, der Paulus ziemlich die Ohren lang zieht, weil sie ganz stark auf den Heiligen Geist abgefahren sind oder wie sie das sich vorgestellt haben und gleichzeitig die Beziehungen untereinander gelitten haben. Und Paulus sagt, das funktioniert nicht. Sondern Fülle mit dem Heiligen Geist muss sich auch in den Beziehungen auswirken. Dass da gegenseitige Unterordnung ist. Dass da ein Aufeinanderzugehen ist. Weil es ein Geist ist, der uns verbindet. Und wenn im Namen des Heiligen Geistes ständig Spaltung geschieht, dann kann man fragen, was wirkt da im Einzelnen? Das kann auf verschiedenen Seiten dann das Problem sein. Manchmal dann die sagen, manchmal ist so die Erweckung vom, die vorige Erweckung ist häufig der Feind der neuen Erweckung. Ja, weil wir haben damals Erneuerung erlebt und das hat Gott uns geschenkt und das machen wir jetzt immer so weiter und das darf sich nie mehr ändern. Und dann schenkt Gott irgendwann wieder Erneuerung und dann wirst du ja in Frage gestellt, wenn du beim letzten Mal dabei warst. Und da gibt es dann manchmal Widerstände, aber manchmal gibt es eben auch dieses, ich habe jetzt was Neues entdeckt und schlage alles andere platt, was daneben steht, und das ist alles nichts mehr wert. Und das ist auch nicht im Heiligen Geist. Also man könnte hier ganz viel über diese einzelnen Verse sagen, das will ich jetzt nicht vertiefen. Es gäbe über die Frucht des Geistes noch viel zu sagen. Nicht die Früchte des Geistes übrigens. Also wo man sich Da kann man sich dann was aussuchen oder so, sondern es ist eine Frucht, die wächst, die Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter ist. Es ist eine Frucht, die der Geist wachsen lässt, übrigens auch nicht unsere To-Do-Liste, die wir abhaken müssen, das, was er wirklich schenkt, wenn wir uns ihm ausliefern. Und er schenkt Gaben des Geistes, ohne die wir nicht vernünftig dienen können. Und das sind die sogenannten spektakulären oder übernatürlichen Gaben, genauso wie die anderen, wie Lehren. Und Paulus nennt diese Gaben in bunter Folge prophetisches Reden und Dienen und Organisation und Sprachengebet und Auslegung und so weiter, Leitung. Und das ist alles, gehört alles zusammen, damit der Leib aufgebaut wird. Und damit wir unseren Auftrag erfüllen können in dieser Welt. Also Gott will uns immer neu mit seinem Geist erfüllen und das wird Auswirkungen haben auf unseren Charakter, das wird Auswirkungen haben auf unsere Einstellung, auf unser Denken, auf unser Tun. Und schließlich, die Fülle des Geistes ist bereit. Manchmal bekommen wir ein Geschenk, vielleicht kennt ihr das, mit dem können wir nicht viel anfangen. Man sagt dann artig Danke, weil man irgendwie doch mehr höflich als ehrlich ist dann oder so und stellt das Ding irgendwo weg. Demnächst haben wir hier Flohmarkt und so, da kann man dann vielleicht manches irgendwo für Gottes Reich zu Geld machen. Aber manchmal steht das dann irgendwo und wenn die Tante zu Besuch kommt, dann wird das wieder rausgeholt und irgendwo kriegt so einen Ehrenplatz. Ja, Onkel Morris und das Kolossalgemälde, kennen vielleicht noch einige dieser alte Kishon-Geschichte, wo dieses Bild dann irgendwo zu schnell wieder zusammengebaut wird. Und vielleicht laufen wir manchmal Gefahr, dass wir mit dem Heiligen Geist und mit seinen Gaben so umgehen. Wir leben so unser normales Leben, ohne viel mit ihm zu rechnen. Und ab und zu passenden Anlässen holen wir das raus, was er uns geschenkt hat. Also Gott hat dir zum Beispiel das Sprachengebet gegeben. Und du weißt irgendwie nichts Rechtes damit anzufangen oder findest das irgendwie doof oder peinlich. Oder er hat prophetisch durch dich geredet in der Vergangenheit, aber es ist dir irgendwie unangenehm, sowas weiterzusagen und du weißt ja dann auch nicht, gerade bei diesen Gaben ist ja das Schlimme, dass man nicht die Kontrolle drüber hat, was man da sagt oder was das eigentlich soll oder ob das einen Sinn ergibt für irgendjemanden. Ich will jetzt ein Beispiel ein, aber das lasse ich mal. Also es könnte irgendwie unpassend sein. Aber dann wunder dich nicht, wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, dass du auf der Stelle trittst, geistlich. Wenn du die Gaben, und das müssen nicht nur diese beiden sein, sondern das kann auch in anderen Gaben sein. Gott hat dir eine Lehrbegabung gegeben, aber du hältst lieber einen Mund oder so, willst ja nicht immer der sein, der redet. Man muss dann auch nicht immer der sein, der redet, eine Lehrgabe hat. Aber wenn du die Gaben, die Gott dir geschenkt hat, nicht einsetzt, dann wunder dich nicht, wenn es nicht weitergeht in deinem geistlichen Leben. Und dann wenn du dann sagst, ja, komm, erfülle mich, komm, Heiliger Geist. Und dann sagt Gott vielleicht, ja, was hast du eigentlich mit den Gaben gemacht, die ich dir das letzte Mal gegeben habe? Sagst ja, die liegen irgendwo in der Ecke. Dann ist das wie ein kleines Kind, was sich neue Spielsachen wünscht zum Geburtstag. Und die das letzte Mal zum Geburtstag gekriegt hat, die sind nach 2 Tagen in die Kiste gewandert. Das hemmt dann die Freude, was Neues zu schenken. Kann ich als Vater so sagen. Also, Gott ist nicht ein komischer Erbonkel, der nutzloses Zeug schenkt, oder was dir nur 2 Tage Spaß macht, sondern jede gute und jede vollkommene Gabe kommt von ihm, sagt Jakobus. Und wir haben dann auch die Verantwortung, das, was wir empfangen haben, einzusetzen. Also, wie empfange ich den Heiligen Geist? Das Erste ist, was habe ich denn schon empfangen? Und es ist gut, das einzusetzen. Warum soll er mir sonst mehr schenken? Ich sage, ich brauche mehr, aber das Erste habe ich gar nicht genutzt. Das Zweite nochmal, der Heilige Geist ist der Geist des Herrn Jesus. Und du wirst deine Fülle nicht erleben, wenn er nicht Herr sein darf. Er ist sich zu schade für irgendwelche religiösen Nervenkitzel. Oder es gibt Christen, die dann so von Konferenz zu Konferenz tingeln, aber nirgends im Reich Gottes verbindlich dabei sind. Da hat die Bibel keine Verheißung dafür, für diesen Lebensstil. Also die Frage, hat jemand mal so auf den Punkt gebracht, ist, die Frage ist eigentlich nicht so sehr, hast du den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist dich? Ja, bist du wirklich jemand, der dann auch im Gehorsam weitergeht? Ja, und das Dritte, wenn wir diesen Befehl haben, lasst euch vom Geist erfüllen, dann ist das gleichzeitig eine Einladung ins Gebet. Denn lass dich erfüllen, das ist ja nichts, was du aktiv tust. Sondern du kannst dich nur hinstellen und sagen, hier bin ich, Herr. Komm, füll mich. Und dazu möchte ich euch einladen, zu dieser Bitte. Und Gottes Verheißungen gelten dir in dieser Bitte. In Lukas 11 sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und 1. Johannes 5 heißt es, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und wenn Paulus dir den Auftrag gibt, erfüllt zu werden, dann weißt du, wenn du um die Fülle des Geistes bittest, bist du im Willen Gottes. Er will dich erfüllen. Die Fülle des Heiligen Geistes ist bereit. Der Heilige Geist will dich erfüllen. Und Herr, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du uns versiegelt hast mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig wurden. Jeden von uns, der ja sein Leben dir gegeben hat. Und danke, dass du jetzt neu schenken willst, dass du Menschen, die sich dir noch nicht anvertraut haben, jetzt zu dir rufen willst, dass sie dein Leben und deinen Geist empfangen. Aber dass du auch die, die schon ganz lange mit dir unterwegs sind, neu stärken willst für ihren Dienst in dieser Welt, für ihren Dienst in der Gemeinde, dass du uns neu erfüllen willst mit deinem Geist. Danke, Herr, dass du der lebendige Gott bist in unserer Mitte.